Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und seit neuestem auch bei Sportradio. Wir laufen dort jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und damit habt ihr auch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu hören, wenn ihr es nicht schafft, bei dem Podcatcher eure Wahl unsere aktuellste Folge zu hören. Sollen Sie natürlich trotzdem weiterhin gerne abonnieren. Und wir haben uns heute vorgenommen, über die Ereignisse der letzten Woche zu sprechen. Gab ja eine englische Woche im Handball in der Bundesliga. Deswegen gibt es dort viel zu berichten. Natürlich aber auch über die Frauen wollen wir sprechen und auch in unserem mit einem weiteren wichtigen Thema mehr beschäftigen, nachdem wir uns in der vergangenen Woche schon mit Zukunftsthemen besprochen haben. Also was muss der Sport besser machen? Das mache ich wie geboten nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müll und habe meinen geschätzten Experten mit dabei, den Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns mit den Herren anfangen und beim aktuellen Spieltag bleiben, hier direkt am Sonntag nach den Begegnungen in der Handball-Bundesliga und da über die vielleicht größte Überraschung sprechen, denn die GWD Minden hat nach zwei zu erwarten Niederlagen, zwar auch deutlich gegen Magdeburg, den ersten Punkt in diesem Jahr geholt. Gegen Leipzig am Ende 23-23 und können sich bei Carst Lichtner bedanken. Am Ende zwei wichtige Paraden gehabt und dann 5 Sekunden Verschluss dadurch das 23-23 erzielt und damit einen ganz, ganz wichtigen Punkt im Klassenkampf oder Klassenerhaltskampf gesammelt.
Absolut, also das könnte ein ordentlicher Bonuspunkt sein. Irgendwie, sie haben es geschafft, über das ganze Spiel das Spiel knapp zu halten. Das war natürlich ein wichtiger Faktor. Die Leipziger sind nie wirklich davongezogen. Es waren höchstens mal vielleicht 2-3 Tore, waren sie mal weg. Aber sie konnten sich nicht wirklich absetzen, obwohl sie schon gefühlt die bessere Mannschaft waren. Von daher haben sich die Mindner das dann am Ende wirklich gut erarbeitet, der Schachzug Lichtlein reinzubringen. Für mich auch tatsächlich ein bisschen überraschend, weil Semisch auch eigentlich gut gehalten hat. Ja. Und trotzdem, muss man sagen, wirklich überragende Entscheidung von Carstens, dem Trainer der Mindener, da so umzustellen. Und Lichtlein kommt dann rein, hält 3 von 4. Ja, das ist dann eine schöne Quote in den letzten 5 Minuten. Also wirklich Hut ab an ihn, der ja in dieser Saison generell schon wirklich die klare Nummer 2 ist hinter Semisch, der, wie gesagt, auch konstant wirklich gut hält. Und da so dann reinzukommen mit der Erfahrung, die er hat, ist mal wieder, zeigt mal wieder, wie wichtig die Torhüter vor allem natürlich für die Kellerkinder sind. Also das ist natürlich ähnlich, wie es in den letzten Jahren ja in Stuttgart mit Yogi Bitter war. Da sieht man hier, wie wichtig der Torwart da ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Malte Simisch macht wirklich einen starken Eindruck. Also der hat sich wirklich enorm gesteigert, auch wirklich im letzten Jahr. Hat er wirklich eine tolle Entwicklung nochmal gemacht und auch wirklich sich etabliert in der Bundesliga und auch wirklich als klare Nummer 1 in der Rolle. Und wenn du so einen erfahrenen Mann wie Carsten Lichtlein dann mit noch als Option 2 ist, ist natürlich sehr, sehr gut. Wobei man natürlich sagen muss, den 7 Meter, wo er ja den Rekord hält mit den meisten Paraden nach 7 Metern, hat er nicht halten können. Den musste er passieren lassen, aber trotzdem hat es am Ende gereicht, um ihn einen Punkt einzufahren. Aus Leipziger Sicht natürlich gut gewesen, dass Christian Severas wieder viele Bälle gehalten hat und auch Sive Imic mit 7 Treffern bei 9 Versuchen der beste Werfer gewesen ist. Insgesamt aber müssen sie sich eigentlich vorwerfen machen, dass sie zu wenig Tore werfen und da bin ich immer wieder beim Thema André Haber und auch auf der anderen Seite kann man eigentlich genau dasselbe basteln mit Frank Carstens. Inwieweit die beiden ihre Teams insoweit besser machen oder auch wirklich dann auch für das Team so weit wichtig sind, also dass sie das Team den nächsten Schritt machen kann. Also wenn ich mir die Halbzeiten und die Ansprachen von André Haber anschaue, die gefallen mir richtig gut, weil sie genau die Fehler analysieren, die er sieht und die auch richtig sind. Das Problem ist halt irgendwie, dass es aber sein Team halt nicht hinbekommt, diese Dinge umzusetzen, beziehungsweise die Fehler endlich mal dann auch abzustellen. Also das ist schon etwas, wo so schwierig zu greifen ist für mich. Denn ich finde, wie gesagt, eigentlich ist er ein guter Analyst, sieht schon, wo die Fehler sind, aber irgendwie bekommt sein Team einfach nicht mal konstant über 60 Minuten geschafft, dann auch diese Fehler abzustellen und dann auch gegen so ein Team wie Minden, die ja auch mit Sicherheit auch gut gewesen sind, auch gerade ja vor der Pause wirklich sich sehr gefangen haben. Trotzdem musst du als Leipzig, wenn du oben angreifen willst, so ein Spiel gewinnen und darfst dir nicht einen Punkt erschenken und vor allen Dingen auch nicht 23 Tore nur werfen. Also von daher hat Leipzig mit André Haber mit Sicherheit noch was zu tun. Ich bin mal gespannt, wie das sowieso dort auch dann weitergehen wird, denn auch da natürlich man viel investiert, den Kader ein bisschen umgebaut und so richtig glücklich, glaube ich, sind sie mit den Entwicklungen noch nicht dort vor Ort. Lass uns zu einem weiteren Team kommen, was nicht so richtig glücklich ist mit ihren Leistungen. Aktuell der Bergische AC, so ein bisschen die Enttäuschung der Saison. jetzt nach dem klaren Sieg gegen Frisch auf Göppingen unter der Woche, ja, den THW Kiel am Rande einer Niederlage gefühlt und das, obwohl sie mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen hatten. Thomas Merkmann durfte nicht eingreifen, der im Hinspiel ja mit 50% Quote einen richtig starken Eindruck hinterlassen hat. Trotzdem, Tim, alles gegeben in der Düsseldorf bei einer okayen Kulisse, würde ich mal behaupten. Also da war mit hier noch ein bisschen Luft nach oben, aber trotzdem gefightet und am Ende, ja, denkbar knapp und unglücklich verloren.
Ja, man muss sagen, man hat sich eigentlich selbst geschlagen. Also ja, man hätte schon zur Pause führen müssen. Ich glaube, da stand es genau 13 zu 13 unentschieden. Und da fängt man schon an, viele Bälle wegzuwerfen, unnötige technische Fehler zu machen. Also wirklich teilweise drei Angriffe in Folge hatte man in der ersten Halbzeit, wo man ja den Ball einfach weggeworfen hat. Das darfst du dir gegen diese Kieler Mannschaft natürlich nicht erlauben. Auch wenn die hier und da noch ein bisschen geschwächt waren, natürlich auch wieder ohne Philipp Jiecher heute an der Seitenlinie durch Corona. Und ja, es ist dann einfach bitter, aber ich glaube schon, dass der BHC sich jetzt gut weiterentwickelt hat oder sich generell mal ein bisschen entwickelt hat. Man hat natürlich jetzt auch Max Dari wieder dazu bekommen, der in der Hinrunde lange auch ausgefallen ist und da sieht man schon, wie wichtig er für dieses Team ist, vor allem defensiv natürlich. Und ja, dass ein Rudek durchaus so ein Spiel mal in sich hat, das hat er immer mal wieder auch schon bewiesen. Würde ich mir wünschen, das noch ein bisschen konstanter hinzubekommen. Das ist natürlich auch immer so ein Thema, vor allem dann auf die nächste Saison, wenn Mirkwa dann weg ist. Klar, Peter Johannessen kommt, ist jetzt auch kein so schlechter, aber trotzdem würde ich mir da von ihm noch ein bisschen mehr wünschen. Aber heute hat er es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und sein Team ja lange drin gehalten. Ja, am Ende dann noch eine Schiedsrichterentscheidung oder ein Nicht-Pfiff, der kam, der das Spiel dann zugunsten der Kieler auch endgültig entschieden hat. Für mich ein klares Foul an Alexander Weck, aber naja gut, also ich glaube, man sollte sich da nicht auf diese eine Situation fixieren, weil, wie gesagt, man hatte einfach deutlich zu viele technische Fehler, um hier eine Chance zu haben, eine realistische Chance zu haben und die Kieler machen es dann halt am Ende auch einfach relativ clever.
Ja, laut Statistiken sind es 14 technische Fehler, spricht auch dafür, dass es einfach eine enorm hohe Fehleranzahl ist. Ich glaube, zwischenzeitlich hatten die Kollegen Stefan Kretschmer, der hatte gesprochen von 23 in der Übertragung bei Sky. Das war natürlich, wirkt für mich unrealistisch, aber 14 hört sich schon eher so nach einer Zahl, wo man das auch sagen kann. Und ja, Schiedsrichter, klar, das war Unglück, das war auch ein Foul, aber zuvor gab es auch zwei Situationen, wo es klar hätte 7 Meter für Patrick Winczek geben müssen, die es nicht gegeben hat. Also von daher, ja, das waren ein paar unglückliche Entscheidungen mit dabei auf beiden Seiten, wo die Schiedsrichter wirklich der entweder den Pfiff getätigt haben oder halt nicht getätigt haben, wo ich eigentlich denke, das muss eigentlich genau andersrum laufen. Halt in dem Fall wirklich aber auf beiden Seiten passiert, deswegen glaube ich, ist es nicht das Gegenteil, da muss ich wirklich eigentlich an die eigene Nase fassen und wenn ich halt sehe, Alexander Weck 4 von 10 von außen vom Feld als Rückraumlinker, das ist natürlich eine Quote, mit der gewinnst du halt keinen Blumentopf, also das ist dann halt zu schwach, aber dann merkst du halt auch einfach, dass dann mit David Schmidt und mit Gutbrot einfach zwei wichtige Rückraumshooter fehlen, die beiden Positionen, also Nummer 1 auf ihrer jeweiligen Position, halb links und halb rechts. Also von daher alles gegeben mit den Umständen. Hoffen wir mal, dass auch Linus Arneson sich nicht zu viel schwer verletzt hat. War ja zwischendurch raus, kam zurück, humpelte ein bisschen, sah jetzt nicht so ganz rund aus, aber zumindest Leuch hat er relativ zu Ende spielen können. Hoffen wir mal da, dass es nicht noch den nächsten personellen Rückschlag für den BHC gibt. Ja, Rückschlag, gut verarbeitet haben die Frisch auf Göppinger. Also die Schwaben haben ja nach der deutlichen Niederlage beim BHC sich wirklich sehr gut gesteigert und ja, relativ deutlich gewonnen daheim gegen die HSG Wetzlar. Etwas überraschend, am Ende 33 zu 26. Starkes Spiel gezeigt, wirklich wenig Fehler gehabt. Okay, Torhüterleistung, nur mit Kastnitz 10 Paraden ist jetzt nicht so super viel. Aber ich glaube, das war die Antwort, die alle Verantwortlichen sehen wollten von der Mannschaft hin.
Ja, absolut. Darum ging es, eine Antwort zu zeigen oder eine Reaktion zu zeigen auf diese wirklich sehr, sehr schwache Leistung beim BHC, wo man einfach vor allem in der ersten Halbzeit seinen Handball nicht durchbringen konnte und überhaupt nicht auf der Platte war. Ich glaube, mit 17 zu 9 hinten lag zur Pause, also da das Spiel schon entschieden war. Dann hat man es schon in der zweiten Halbzeit besser gemacht, aber ja, das war dann heute auf jeden Fall eine deutlich bessere Leistung gegen Wetzlar und am Ende Marcel Schiller 8 von 8 neben Lindenkrone, der beste Werfer, ebenfalls 8 von 8. Dazu Lindenkrone mit 5 Assists, also teilweise ein Zuspiel von der Mitte auf den Linksaußen im Fallen. Das war schon teils sehr spektakulär anzusehen und ja, wirklich eine sehr souveräne Leistung. das muss man dann auch erstmal so machen. Gegen Wetzlar, die ja wirklich gestärkt aus dem Spiel in Flensburg kamen, das hätte ich so nicht erwartet, dass Göpping das so souverän gestaltet. Von daher sehr, sehr starke Reaktion. Und ja, dieser Kampf um Platz 5 in der Liga ist schon echt weiterhin sehr, sehr spannend, sehr, sehr offen. Und das zeigt mal wieder, wie eng das natürlich dann auch in diesem Mittelfeld mehr oder weniger ist, das schon so weit oben auch in der Tabelle durchaus beginnt.
Ja, genau, denn die Teams sind nie so weit auseinander, wenn man mal guckt. Lemgo auf Platz 9 hat nur 2 Minuspunkte weniger als Platz 5 mit Wetzlar. Also von daher, das ist wirklich ein enger Kampf dort. Und ich meine, dieses Ergebnis zeigt doch eigentlich, wie dicht die Bundesliga ist. Weil, wie gesagt, Wetzlar hat angesagt 29-29 daheim gegen Flensburg gespielt. Also wirklich eine Top-Leistung gezeigt gegen eine der aktuell besten Mannschaften im deutschen Handball. Und ja, verlieren dann klar mit 7 Tore. Und da merkt man einfach, wie wichtig auch Tagesform ist. Und das kann einfach natürlich auch dann einen gewissen Ausschlag geben. Die Kieler möglicherweise auch viele Auswärtsreisen. Das macht mit Sicherheit auch nicht so einfach immer wieder. Da haben wir jetzt 5 Auswärtsreisen irgendwie in Folge. Das ist schon enorm auch schlauchend, wenn du immer wieder zurückkommst. Du kommst spät abends an. Die werden jetzt heute auch nicht vom BHC auch nicht vor Mitternacht wahrscheinlich daheim sein, weil es einfach eine lange Fahrt ist von vom Wuppertal mit dem Bus hoch an die Ostsee. Also von daher, das ist enorm anstrengend für sie. Aber wie gesagt, sie haben es gut hinbekommen. Lass uns dann zum Topspiel vom Sonntag kommen. Und zwar Hamburg gegen HSV Hamburg gegen die Füchse Berlin. Knappes Ergebnis auch hier. Am Ende gewinnen die Füchse mit 30-27, holen 2 wichtige Punkte gegen ein Hamburger Team, was gut mithalten konnte, Tim, aber am Ende ja sich dann noch geschlagen geben musste.
Ja, die Füchse haben es eigentlich souverän gemacht. Diese 3 Tore waren eigentlich auch, ja, wie gesagt, der Halbzeitstand mit 14-11 schon in eine ähnliche Richtung ging es da. Kein Spiel für die Torhüter auf beiden Seiten. Also jetzt, das kein Faktor in diesem Spiel, aber alles in allem wirklich die Füchse, vor allem nach dieser wirklich sehr anstrengenden Woche mit Spiel dienstags in der European League, Donnerstag Bundesliga, dann jetzt Sonntag das Topspiel. Geht man mit 3 Siegen raus. Ich glaube, das wird man wirklich positiv mitnehmen aus dieser Woche und dann versuchen, in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen wieder zu regenerieren und ein bisschen runterzukommen nach diesem anstrengenden Start nach der Pause. Aber was positiv war bei Berlin, die ja auch immer noch einige Ausfälle zu verzeichnen haben, dass man auch den jungen Spielern mal wieder einiges an Zeit, an Spielzeit geben konnten. Max Benecke zum Beispiel auf halb rechts mit 4 von 4 wird direkt super eingefügt. Also das ist wieder dieses typische Berliner Ding und das zahlt sich natürlich absolut aus, dass man ja eine Jugendarbeit auf wirklich allerhöchstem Top-Niveau hat, dass man auf die in so einem Spiel beim HSV Hamburg, die man jetzt auch nicht so im Vorbeigehen besiegt, auf die dann zugreifen kann. Also das ist schon echt sehr beeindruckend.
Ja, also das war wirklich, dass sie diese 2-Tage-Spielrhythmus so gut hinbekommen haben, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, nachdem ja auch Hans Lindberg dann ja im European League teilweise auch ins Tor musste, weil einfach die Personalsituation ein bisschen angespannt gewesen ist und das war schon wirklich eine verrückte Woche für die Berliner, die jetzt nächste Woche wieder 2 Spiele haben, auch aufgrund natürlich von der Verpflichtung im europäischen Wettbewerb, denn auch dort kommt natürlich jetzt zu der finalen Phase, wo es dann ja wirklich dann jetzt auch darum geht, wer kommt jetzt in die nächste Runde und deswegen wollen wir darauf natürlich gleich schauen, natürlich aber auch auf weitere Ergebnisse, auf andere Teams natürlich weiter auch schon auf die Frauen und unser Thema Transfermarkt. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und natürlich wollen wir uns jetzt mit weiteren Ergebnissen aus der Bundesliga beschäftigen und den Blick werfen auf das vielleicht verrückteste Spiel vom Wochenende. Denn wenn wir uns das Spiel angucken oder wer das Spiel gesehen hat, Rhein-Neckar-Löw gegen HSC Erlangen, ja, das war für viele Fans, auch gerade natürlich für die Fans der beiden Teams, mit Sicherheit eine reinste Achterbahnfahrt. Erlangen lag schnell 1-7 zurück, führte dann wiederum und dann haben die Löwen sich das noch so retten können in einen Punkt. Tim, ja, es war Achterbahnfahrt pur, also das war nichts für schwache Nerven, das Spiel.
Ja, absolut. Also ein ganz, ganz verrücktes Spiel, teilweise auch ein komisches Spiel und für Erlangen tatsächlich ein unglücklicher Punktgewinn, Verlust, wie man es, also dass man darüber überhaupt nachdenken muss oder kann, nachdem das Team nach 10 Minuten mit 1-7 hinten liegt, ist ja also auch schon absolut verrückt. Und bis zur Pause konnten sie sich dann wirklich nah dran arbeiten, immer näher kommen und hatten die Löwen wirklich direkt in Schlagdistanz und die Löwen haben es dann noch gerettet auf ein 13-12 zur Pause, aber danach hat Erlangen einfach wirklich stark weitergespielt, lag dann mit 5 in Front, konnte sich dann ja irgendwie gefühlt entscheidend absetzen, lag dann kurz vor Schluss mit 3 in Front und auch da hätte ich niemals mit gerechnet, dass die Löwen da jetzt nochmal zurückkommen. Dann hier 1-2 Fehler, ein paar falsche Entscheidungen im Angriff und schwupps waren die Löwen wieder da und am Ende ist es ein Unentschieden. Wenn man sich das Spiel anguckt, glaube ich, passt es auch. Also die ersten 10 Minuten der Löwen waren einfach überragend. Dann waren es 20 gute Minuten, sehr gute Minuten von Erlangen und eine Anfangsphase in der zweiten Halbzeit, die gut war. Aber dann halt auch wieder die Löwen, die dann gut gefightet haben. Also irgendwie passt das schon, aber es war schon ein sehr, sehr komisches Spiel, muss ich sagen.
Ja, komisches Spiel war es auf jeden Fall. Leider gibt es also keine Torschussstatistiken von der Liga. Leider zieht sich das ein bisschen durch jetzt über die Tage, jetzt nach der Pause, dass es dort teilweise ja keine Statistiken gibt oder Statistiken, die so einfach nicht sein können. Deswegen können wir euch da leider noch nichts Genaueres zu sagen. Fand halt nur, dass Kim Sonne-Hansen da einige wichtige Paraden hatte. Also insgesamt eigentlich einen guten Einstand hatte, wie ich fand. Ich weiß, wie du das siehst, Tim, aber es war auf jeden Fall schon mal das, eher das, was man, glaube ich, damals hatte in Kiel in ihm gesehen, als das nämlich auch gewesen ist. Also von daher, ja, knappes Spiel. Die anderen Spiele vom Samstag waren relativ deutlich, Tim. Wenn wir uns gucken, Flensburg und Magdeburg, die beiden Top-Favoriten, gewinnen mit dem identischen Ergebnis. 30-20, Magdeburg gegen Lübeck, Flensburg gegen Hannover, also gegen Teams, die eher aktuell im unteren Tabellendrittel stehen.
Ja, wobei man da festhalten muss, dass sich die Magdeburger auf jeden Fall einen Ticken schwerer getan haben und bis 12 Minuten vor Schluss nur mit 2 Toren vorne lagen. Also das hat Lübeck wirklich lange eng gestaltet, dass es dann am Ende so deutlich wird, ist dann natürlich für sie auch bitter. Aber man kann da, finde ich, bei Lübeck sehr viel Positives rausziehen. Also gegen diese Magdeburger Mannschaft, das so lange so eng zu halten, das ist das schon. Ja, Emil Kurtagic hat auch von einem Teilerfolg gesprochen oder Teilziel, das man erreicht hat. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall so bestätigen. Das war dann schon ein guter Auftritt, alles in allem, trotz der am Ende deutlichen Niederlage. Und ja, die Hannoveraner, ähnliche Geschichte, haben es über 35 Minuten eng gehalten. Dann sind die Flensburger wirklich gut ins Rollen gekommen. Haben es sehr, sehr stark gemacht. Da hat's dann, hat dann auch ein Domenico Ebner mit 13 Paraden nicht ausgereicht. Also das zeigt auch, wie viel die Flensburger auch hier und da in der ersten Halbzeit vor allem liegen gelassen haben. Also da hätte man sich oder da musste man sich steigern. Das haben sie dann im zweiten Durchgang wirklich gut gemacht. Und ja, dann nur noch 8 Gegentore zuzulassen, ist natürlich auch wirklich sehr, sehr stark und wichtig auch für die Flensburger nach dem Punktverlust gegen Wetzlar.
Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass sie da wieder Punkte haben holen können, dass sie dann auch einfach ja oben dran bleiben können. Natürlich, denn auch bei ihnen ist ja der Traum vom Champions League noch nicht weit weg. Aktuell liegen sie ja gleich auf mit Kiel, zumindest was das Thema Minuspunkte angeht. Sind sie da gleich auf ein Spiel weniger, haben sie noch als die Konkurrenten aus dem hohen Norden. Und lass uns dann zum letzten Spiel des Wochenendes kommen, ist Melsungen gegen Barling-Wallstätten. Melsungen gewinnt klar mit 28-21, haben also die Corona-Quarantäne relativ gut verdaut, hätte ich nicht so mitgerechnet. Die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer, ne, auch aus der Zeit zurückzukommen, wenn du eigentlich nicht wirklich viel machen darfst. Aber das war wirklich eine gute Leistung von vorne bis hinten, starke Tote-Leistung mit Boja Simic, 15 Paraden, Quote von 41%, genauso wie man sich es eigentlich dauerhaft erhofft bei den Melsungen.
Ja, entscheidend für die Melsungen im Spiel der 5-0-Lauf nach der Pause. Da hat man dann ja sich auf ein 19-10 absetzen können. Da war das Spiel dann auch wirklich eigentlich entschieden. Bis dahin haben es die Barlinger gut gemacht, mit 4 Toren noch einigermaßen eng halten können zur Pause. Aber ja, wie gesagt, durch diese Serie zu Beginn der zweiten Halbzeit der Melsunger dann einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Sind dann nicht nochmal eingebrochen, wie man es durchaus auch mal in der Vergangenheit gesehen hat. Man hat ja auch schon ganz andere Ergebnisse gegen Barlingen gesehen in der Vergangenheit. Also ich denke, das ist für den Kopf jetzt auch nicht so schlecht. Und alles in allem wirklich, auch bis auf Yves Kunkel mit 7 Toren, keinen, der große rausgestochen hat, was die Toranzahl angeht bei den Melsungern. Von daher wirklich ein geschlossener Mannschaftserfolg, wie ich finde. Und das ist auf jeden Fall wichtig für die nächsten Wochen und auch sie rücken damit natürlich jetzt auch wieder ein bisschen weiter oben ran. Natürlich auch durch die Göppinger Niederlage beim BHC, jetzt Wetzlar verloren, ist man, was die Minuspunkte angeht, da punktgleich mit Wetzlar. Also da ist weiterhin auch für die Melsinger im Kampf um Platz 5 alles drin.
Ja, auf jeden Fall, da ist alles drin. Und das zeigt auch aktuell, wie wir schon gesagt haben, wie eng diese Tabelle noch zusammensteht. Also da ist noch einiges an Verschiebungen möglich bis zum Saisonende, natürlich auch in den kommenden Wochen, wo wir natürlich weiter drauf schauen werden. Und ja, wenn wir über enge Positionskämpfe sprechen, müssen wir natürlich auch den Blick auf die europäischen Wettbewerbe blicken, denn die sind in dieser Woche, die jetzt ansteht, wieder auch am Start. Also da gibt es wieder die deutschen Teams im Einsatz, die natürlich dann auch mit Blick auf die nächste Runde natürlich möglichst dabei sein wollen. Am Dienstag spielen alle drei deutschen Teams, das heißt Magdeburg, Lemgo und die Füchse Berlin jeweils in der Gruppenphase. Alle zweimal 18.45 Uhr, Lemgo dann gegen Benfica um 20.45 Uhr. Und Tim, natürlich Füchse und Magdeburg sind quasi eigentlich fast schon durch. Lemgo muss sich natürlich jetzt so ein bisschen strecken in der Gruppe, wenn sie da die gute Position halten wollen, aber haben bewiesen, dass sie sich auf keinen Fall vor den anderen Mannschaften verstecken müssen.
Genau, ja. Die Füchse durch den Sieg am Dienstag bei Fadi Winterthur sind sie tatsächlich auch rechnerisch schon durch mit 10 Punkten Vorsprung auf Platz 5 bei noch 4 Spielen. Also Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Jetzt geht es natürlich darum, dann auch im besten Fall die Gruppe zu gewinnen. Man spielt gegen den Tabellendritten, gegen Phoenix Toulouse aus Frankreich. Und ist auch da natürlich der Favorit. Ich glaube, das ist ganz klar. Das Hinspiel hat man eng gestaltet und konnte man nur mit 2 Toren gewinnen. Also schauen wir mal, wie sie sich dann schlagen. Ist natürlich, diese alle 2 Tage Spiele, ich glaube, auch wenn sie der Favorit sind, werden sie sich da wahrscheinlich aufgrund der Kräfteverhältnisse oder beziehungsweise der fehlenden Kräfte wahrscheinlich nach dieser Woche ein bisschen schwerer tun. Von daher, die Magdeburger ähnliche Geschichte. Bisher erst 1 Punkt abgegeben, 11 Punkte bei einem Minuspunkt nach 6 Spielen. Spielen jetzt gegen den Tabellenfünften Velenje und alles andere als ein Sieg. Und damit dann auch verbunden die Qualifikation für die K.O.-Runde wäre für mich da schon ein Wunder. Und Lemgo, ja, haben natürlich mit Benfica wirklich einen unangenehmen Gegner vor der Brust. Wobei man da auch sagen muss, das ist alles in allem ja generell die ersten 4 Teams in dieser Gruppe B ja unfassbar eng beieinander sind, ne? Also GOG und Benfica 9 Punkte, Nantes und Lemgo 8 Punkte, also auch da geht es für die Lemgoer eigentlich nur noch darum, wirklich auf welchem Platz sie dann weiterkommen und dann wäre dementsprechend natürlich dieser Sieg gegen Benfica sehr, sehr wichtig, um vielleicht nochmal irgendwie 1-2 Plätze nach oben zu klettern.
Ja, also ich meine, das Gute ist, dass sie ja 6 Punkte aktuellen Abstand nach unten haben auf Medvedichevkov. Also auf den russischen Vertreter haben sie aktuell 6 Punkte Vorsprung, aber natürlich als Vierter hast du wahrscheinlich ein schweres Los und da geht es natürlich gerade in der Gruppe, wo alles noch möglich ist. Also es liegen nur 1 Punkt hinter Benfica und auch Gok Gudmir auf Platz 1. Da zählt jedes Spiel und da zählt jeder Punkt, den man dort sammeln kann und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie sich dort schlagen werden. Und wenn wir bei den deutschen Vertretern sind, müssen wir natürlich auch über die deutschen Vertreter in der Champions League sprechen, denn am Mittwoch ist Flensburg dran, das schwere Heimspiel gegen Kielce und Kiel muss am Tag drauf nach Elverum reisen. Während es natürlich für die Kieler ein bisschen noch was anderes geht, die ja eigentlich fast schon durch sind durch die Gruppenphase, geht es natürlich für die Flensburger darum, die überhaupt erst abzusichern. Denn als Fünfter haben sie nur 2 Punkte Vorsprung auf Platz 7. Und da darf man sich eigentlich fast nichts mehr erlauben. Aber mit dem aktuellen Gruppen, also Tabellenführer, wird das natürlich keine leichte Aufgabe, Tim.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Kielce macht das bisher in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut. Natürlich auch mit Andi Wolf hinten im Tor. Die Flensburger hatten aus unterschiedlichsten Gründen in dieser Champions-League-Saison bisher ihre Probleme, haben sich jetzt immerhin wieder auf Platz 5 hochgekämpft und hochgearbeitet. Das muss man auch so klar sagen. Also so unter anderem so das Spiel gegen Bukarest ist mir da in Erinnerung, was wirklich schwierig war, aber man am Ende dann noch erfolgreich gestalten konnte. Also dementsprechend, ja, mal schauen, wie sie sich jetzt, wie sie spielen gegen Kielce. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass es die nächste Niederlage gibt, aber wenn man vor allem natürlich das Torhüter-Gespann in Topform hat, ist auch da für diese Flensburger Mannschaft alles möglich und schauen wir mal, wie sie sich da schlagen. Kiel ist da gegen Elverum schon der Favorit. Für sie geht es auch ja immer noch um Platz 2 in der Gruppe. Nur ein Punkt hinter Aalborg und Szeged, die vor ihnen liegen. Also da wäre es auf jeden Fall, oder da ist ein Sieg gegen Elverum absolut Pflicht. Und ich denke mal, wenn da jetzt nicht noch irgendwie noch ein paar Corona-Fälle doch noch auftauchen sollten in den nächsten Tagen, sollte das auch gelingen.
Ja, das denke ich auch. Und ich meine, auch die restlichen Spiele sind ja noch machbar. Mit Spielen gegen Montpellier hat man noch eine machbare Aufgabe, auch wenn die aktuell Tabellenführer sind, ist nicht ganz so einfach, aber auch das würde ich mal behaupten, das ist auf jeden Fall möglich. Zagreb dann noch, in Zagreb ist nicht ganz so einfach vielleicht, aber dann noch das Heimspiel gegen Brest. Also von daher sind das noch Möglichkeiten, hier wichtige Punkte zu sammeln, während natürlich die anderen Teams ja auch noch den ein oder anderen Brocken vor der Brust haben. Also von daher, die Kieler müssen jetzt gucken, dass sie, wenn sie diese Pause gerne haben möchten, dass sie jetzt möglichst Gas geben, sich möglichst keinen Punktverlust mal erlauben und dann wirklich ja gucken, dass sie diese freie Zeit mal auch nutzen können, denn es ist natürlich einiges, wie ihr auch gehört bei uns, einiges an Spielen, die die Teams aktivieren müssen. Gerade in der Bundesliga gibt es enorm viele Spiele. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass dort einfach eine enorm hohe Belastung ist und da freut man sich über jedes Spiel, glaube ich, was man nicht unbedingt spielen muss. Natürlich, wenn man nicht ausschaltet aus dem Pokal zum Beispiel, also wenn man jetzt mal wirklich so eine runde Pause hat, ich glaube, das würde dem Team auf jeden Fall sehr gut tun. Lass uns vielleicht noch ein, zwei kurze News-Themen machen. Denn es gab noch zwei Personalien, die bekannt gegeben sind. Und zwar hat sich die HBW Baling-Ballstätten hat sich Felix Sander gesichert von der HSG Wetzlar. Danach wollte dort eigentlich bleiben, aber das Angebot für ein Jahr hat er abgelehnt, hat jetzt einen Zweijahresvertrag unterschrieben in Baling und stattdessen hat sich Wetzlar einen neuen Spieler bekannt gegeben. Nicht dieselbe Position, aber zumindest einen sehr interessanten Namen. Jovica Nikolic kommt, ein junger Serbe von einem von HC Vojvodina, die nehmen in der SEHA League teil. Das ist ein europäischer Wettbewerb im Osteuropa-Bereich und da bin ich mal sehr gespannt, wie er dort sich präsentieren wird, denn er nimmt die Rolle ein von Ivan Sirissen.
Jo, zunächst mal für Baling wirklich eine sehr, sehr starke Verpflichtung, dass sie hier auch ihm diese zwei Jahre dann geben, zudem Liga unabhängig, ist ja auch noch nicht so ganz sicher, wo Baling dann jetzt im Laufe der Saison noch so landet und von daher, also defensiv ist er ja ohne Frage wirklich ein sehr, sehr konstant guter Spieler in den letzten Jahren auch in Wetzlar gewesen und auch schon in Melsungen, von daher wirklich eine starke Verpflichtung, wie ich finde. Und zu dem neuen Mann von Wetzlar kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen, aber ich denke mal, also in Wetzlar ist ja gefühlt jeder Spieler, der da auftaucht, entwickelt sich irgendwie weiter.
Genau.
Das kam vorhin im Kommentar auch schon auf. Also wird er, denke ich mal, jetzt auch nicht so schlecht sein.
Ja, das denke ich auch. Also die haben in letzter Zeit viele Spieler hochgebracht und wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Ja, das war es jetzt soweit zum Herrenteil, den wir jetzt hier abschließen wollen. Und dann wollen wir den Schritt machen und gehen rüber zu den Frauen. Denn auch dort gab es einige gute Spiele und auch einen großen Erfolg von einem deutschen Team im europäischen Wettbewerb. Aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, eurem Handballtor. Ja, und jetzt sind wir wieder hier bei Anwurf und wollen jetzt den Blick zum Frauenhandball werfen, den wir jetzt ja regelmäßig in unserer Sendung mit drin haben und uns da mit den Ergebnissen von der Woche und auch vom Wochenende beschäftigen, denn auch dort wurde natürlich gespielt, die heiße Phase rückt langsam näher, auch wenn hier die Tabelle aufgrund von Verzögerungen im Spielplan, Corona-Quarantäne noch ein bisschen verzerrt ist. Wir hatten es in der letzten Ausgabe ja drüber gesprochen, die ihr gerne nochmal nachhören könnt. Und es gab schon wieder eine Verlegung. Das Spiel Buchholz-Rosengarten gegen Bommerplippe musste aufgrund von Corona-Fällen wieder verschoben werden, sodass es entsprechend zu keinem Duell zwischen den beiden gekommen ist. Wie auch in der Bundesliga das Spiel ja auch zwischen dem TVB Stuttgart und dem TBV Lemgo verschoben wurde, wegen zwei positiven Corona-Fällen auf der Torhüterposition. Und deswegen wurde auch dort entsprechend ein Spiel verlegt. Lass uns aber über die Frauen sprechen und den Blick werfen auf die Sportunion Neckarsulm. Denn das war ja auch ein Team, was ja lange in Corona-Quarantäne gewesen ist. Und man hat gedacht, okay, gut, sie kommen vielleicht auch ein bisschen mit Ladehemmung aus der Pause raus, aber nein, sehr, sehr starker Auftritt gegen Dortmund, zwar knapp verloren mit 4 Toren, aber trotzdem sehr überzeugt und dann im ersten Heimspiel aus der Corona-Quarantäne 39 Buden vor heimischem Publikum, am Ende 39-33 gegen Bensheim Auerbach und eine Leistung, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann.
Das auf jeden Fall, wirklich eine sehr, 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 sehr starkes Comeback quasi aus dieser Pause, aus dieser erzwungenen Pause. Und vor allem Jonas Stockschläder mit 7 Toren im Spiel gegen Bensheim, die beste Torschützen. Also wirklich mit einem sehr, sehr guten Tag. Vor allem ja, gegen Dortmund konnte man noch so ein bisschen auch profitieren, dass die Dortmunderinnen auf der anderen Seite keinen wirklich guten Tag erwischt hatten. Hatten eigentlich auch lange versucht, Alina Greisels so ein bisschen aus dem Spiel zu lassen und noch ein bisschen zu schonen, die ja erst gerade von einem Nasenbeinbruch und dann noch einer Muskelverletzung jetzt zurückkam. Ja, als sie dann auf dem Feld war, hat man wirklich auch wieder gemerkt, wie wichtig sie für diese Mannschaft ist und wie stark sie einfach ist. Am Ende mit 11 Toren die entscheidende Spielerin auf Dortmunder Seite, aber auch da, wie gesagt, also mit 4 Toren in Dortmund zu verlieren, das kann man auf jeden Fall positiv verbuchen. Und im zweiten Spiel, wie gesagt, hat man sich frühzeitig eigentlich schon zur Pause mit 20-15 gut absetzen können und das dann wirklich sehr souverän am Ende gestaltet.
Ja, auf jeden Fall, das war eine gute Leistung. Wir wollen natürlich auch positiv hervorheben die Torhüterin, denn sowohl Sarah Wachter mit 11 Parade-Quote von 33% hat einen starken Tag erwischt, als auch Isabel Geuss. Sie hat 22 Minuten gespielt, dabei 9 Bälle gehalten, eine Quote von 45%, also fast jeden zweiten Ball gehalten. Das war natürlich ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu den Torhüterinnen bei den Gästen. Dort waren es insgesamt 14 Paraden, die Quote entsprechend ein bisschen weniger gut. Also von daher, es war nicht unbedingt das Spiel der Abwehr rein, aber die Torhüter haben in jedem Fall den Ausschlag gegeben für ja, die Sportunion Neckarsulm, die sich jetzt wirklich dann ein bisschen so nach und nach nach vorne arbeiten können. Klar, sie haben noch einige Spiele nachzuholen insgesamt, jetzt im Vergleich zu ganz oben. Also zu Metzingen sind zum Beispiel 4 Spiele Rückstand aktuell. Aber es sieht auf jeden Fall wieder sehr gut aus für die Mannschaft aus Neckarsulm. Lass uns zum Thüringer AC bekommen, die auch weit oben stehen und natürlich große Hoffnung haben, wieder in europäische Geschäft einzuziehen. Auch sie mit einer starken Leistung 34-22 gewonnen gegen Leverkusen und vor allem in der zweiten Halbzeit sehr stark davongeflogen, nachdem es noch zur Halbzeit ja im Rahmen der Möglichkeiten war, für Leverkusen zurückzukommen, haben sie in der zweiten Halbzeit die Gastgeberin nichts anbrennen lassen und klar gemacht, wer hier der Herr im Ring ist.
Absolut. In der ersten Viertelstunde hat man sich noch ein bisschen schwer getan, lag 6-7 hinten, danach dann einige technische Fehler von den Leverkusenerinnen und ein 6-0-Lauf. Das war dann ja schon ein Knackpunkt vor der Pause. Wie du hast es gesagt, mit 5 Toren lag man dann bereits vorne aus thüringischer Sicht. Und hat es dann ja in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Und Kerstin Kundig mit 9 Toren, 5 Assists, wirklich eine sehr starke Partie. Auch Asli Iskid mit 7 Toren und 2 Assists, wirklich mit einem guten Auftritt im Tor. Laura Kuske, 13 Paraden, 45%. Also hat man wirklich auf allen Positionen wirklich einen Sahnetag erwischt am Ende auch. Und hier wirklich verdient, deutlich auch so deutlich dann am Ende gewonnen.
Genau, und damit so ein bisschen nach vorne gearbeitet, aktuell auf Platz 4, auch aufgrund der wenigeren Spiele als Metzing, da noch aktuell hinterher, aber aufgrund der Minuspunkte würden sie jetzt eigentlich vor dem Team aus von Metzing stehen, also aus Baden-Württemberg. Und die Metzingerinnen, die haben auch gespielt, wenn wir gerade schon bei ihnen sind. Die haben gegen die HSG Bad Wildung Vipers gespielt, also eine Mannschaft, die sich eher aktuell im Tabellenkeller befindet, haben sich wirklich schwer getan. Am Ende nur ein knapper Sieg, 31-34. Da haben wirklich die Hessinnen alles gegeben, um es den Favoriten so schwer wie möglich zu machen. Am Ende kann sich Metzing bei ihrer starken Torhüterin bedanken. Nicole Roth, 14 Paradenquote von 33%. Ganz wichtige Rolle hat es damit gespielt.
Ja, definitiv. Und man hat sich es halt selber ein bisschen schwerer gemacht, als es eigentlich nötig war. Man hat eigentlich gut gespielt, alles in allem mit 17-14 zur Pause vorne gelegen, aber dann zum Start nach der Pause einige technische Fehler sich geleistet, dementsprechend dann ein 4-0-Lauf der HSG Bad Wildung Vipers und dann lagen sie auf einmal vorne und man hat wirklich lange, lange gebraucht, um das dann wieder rumzureißen. Und von da an war es wirklich ein sehr, sehr knappes Spiel. Immer wieder ging es hin und her. Und am Ende sichert man sich dann durch einen Dreierpack diesen Erfolg. Am Ende knapp, wird ihnen wahrscheinlich relativ egal sein, wie es dann am Ende zustande gekommen ist. Du hast den Zweikampf mit dem Thüringer HC bereits angesprochen. Also ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf um Platz 3. Und viel mehr wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Die Dortmunderinnen sind zwar nur 2 Pluspunkte weg, aber haben auch 3 Spiele weniger. Also ja, wie gesagt, Platz 3 sollte auf jeden Fall das Ziel sein der Metzingerinnen. Und das war jetzt auf jeden Fall wichtig, da nicht noch irgendwie unnötig Punkte zu lassen.
Ja, auf jeden Fall, denn es gibt ja noch ein weiteres Team, was auch gerne auf Platz 3 möchte. Und das ist der Buxtehuder SV, die auch am Wochenende im Einsatz gewesen sind in der Bundesliga. Ja, und sie haben sich stark präsentiert, gewonnen gegen den BSV Sachsen-Zwickau mit 35-28. Eine starke Partie abgeliefert. Im Fokus mal wieder auch die Nationaltorhüterin Katharina Filter. 12 Paraden, Quote von fast 43%. Richtig, richtig stark. Und auch damit bleiben sie in der Verlosung für den 3. Platz. Aktuell nur 6 Minuspunkte. Und damit sind sie wirklich aktuell so ein bisschen der Favorit auf diesen 3. Platz.
Ja, und umso beeindruckender war es, dass sie ja auch auf einige Spielerinnen verzichten mussten. Mit Annika Lott, mit einem Faserriss im Oberschenkel, Lisa Antl mit Adduktorenproblemen und auch Theresa von Prittwitz mit einer Entzündung des Nierenbeckens nicht dabei gewesen. Also ja, wie gesagt, umso erstaunlicher und beeindruckender, dass sie hier wirklich von Minute 1 an dieses Spiel im Griff hatten. Man kam mit einer 4-0-Führung nach 5 Minuten ins Spiel. Dann kam Sachsen-Zwickau nochmal auf 7-7 ran, aber von da an, kurz vor der Pause, setzte man sich dann schon auf 19-12 ab und gab diesen 7-Tore-Vorsprung dann am Ende auch nicht mehr her. Von daher wirklich sehr, sehr starke Leistung und wenn dann die 3 Spielerinnen dann auch noch in den nächsten Wochen immer mal wieder zurückkehren, wird das auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Dreikampf da und da sind sie momentan auch aufgrund der Minuspunkte natürlich so ein bisschen in der Pole Position, aber die Nachholspiele muss man dann natürlich auch erstmal erfolgreich gestalten.
Genau, haben aktuell erst 10 Ligaspiele absolviert und damit die wenigsten von allen Teams. Also es spielt auch dafür, dass sie schon das ein oder andere Mal in Quarantäne mussten und somit einige Spiele einfach noch nachholen müssen. Das heißt, auf sie war natürlich schon eine gewisse Terminhaz. Nächste Woche 2 Spiele mit Bad Wildungen-Weipass daheim ist es noch eine machbare Aufgabe. Dann kommt Blomberg, die ja auch noch einiges an Nachholspielen haben und die mit Sicherheit jetzt auch nach der Niederlage gegen Leverkusen, die etwas überraschend gekommen ist unter der Woche, auch extra motiviert, jetzt nochmal zu zeigen, dass sie eigentlich mit ihrer aktuellen Position, die sie in der Tabelle haben, mit dem 11. Platz eigentlich nicht dorthin gehören, sondern eigentlich eher ins obere Tabellenmittelfeld. Sie haben ja auch immerhin europäisch gespielt in dieser Saison. Also von daher ist das mit Sicherheit das Top-Duell mit Sicherheit in der nächsten Woche in der Bundesliga, wobei natürlich auch das Spiel Thüringer HC gegen VfL Oldenburg durchaus auch interessant werden könnte. Lass uns dann, Tim, auch hier den europäischen Wettbewerb wechseln, denn auch hier gab es eine tolle Leistung von der SG BB Bietigheim. Wir hatten es ja bei der letzten Ausgabe besprochen, was sie für eine unglaubliche Siegesserie haben. Ja, diese Siegesserie von jetzt 33 Spielen haben sie fortsetzen können in der European League, haben dabei den amtierenden Pokalsieger, den Titelverteidiger in der Bereich schlagen können. 32-29 in heimischer Halle. Wow, also da fällt mir nicht mehr zu mehr ein. Das ist ganz, ganz stark, was sie aktuell spielen.
Ja, das auf jeden Fall. Man konnte ja auch bereits das Hinspiel in Frankreich in Nantes erfolgreich gestalten und mit 27-25 knapp gewinnen. Und haben jetzt damit auch schon vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale der European League und dazu natürlich den Gruppensieg gesichert. Und das nach 4 Spielen, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und ja, da zeigen sie einfach, wie gut sie momentan drauf sind. Und da ist definitiv einiges möglich. Also wenn man hier den Titelverteidiger schon schlägt, dann sollte man auf jeden Fall auch selbst den Anspruch haben, in diesem Jahr um den Titel mal mindestens mitzuspielen. Und ich denke mal, ja, das Halbfinale und Finale ist definitiv im Blick der Bietigheimerinnen, die es, wie gesagt, ja auch schon in der Bundesliga wirklich überragend machen. Und das Gleiche zeigt sich auch in der European League.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, wie sie sich präsentieren. Ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen können, denn es gab noch nicht so viele Sieger, also deutsche Mannschaften, die in der European League oder im früheren ERF-Pokal gewinnen konnten. Also von daher ist es schon auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sie das jetzt schaffen können. Der letzte Sieg damals HC Leipzig 1991, also schon eine ganz schön lange Zeit her, dass da eine deutsche Mannschaft mal ins Finale geschafft hat. Bin ich sehr gespannt, inwieweit die deutsche Mannschaft, also die SGB in Bietigheim, dorthin kommen kann. Lasst uns dann auch zum BVB kommen, zu Borussia Dortmund, die ja in der Champions League spielen, das heißt eine Klasse nochmal oben drüber. Für sie stand ein wichtiges Heimspiel an, am heutigen Sonntag gegen Budoknost Bemax. Nach einer Halbzeitführung 18 zu 16 sind sie dann aber leider eingebrochen und haben so ja verloren. Das Wichtigste ist immerhin, sie bleiben trotzdem sie kommen trotzdem in die nächste Runde. Trotzdem natürlich gegen eine Mannschaft, die eigentlich schlechter ist, ist das schon ein Rückschlag.
Ja, das ist definitiv ein kleiner Rückschlag. Du hast gesagt, man hätte sich auch mit einem Sieg dann nicht noch weiter verbessern können vor dem letzten Spiel dann. Also der sechste Platz war vorher schon in Stein gemeißelt, von daher kann man es dann noch ein bisschen mehr verkraften, aber natürlich verlierst du so ein Spiel, vor allem dann gegen den siebten, die bisher erst 2 Punkte sich sichern konnten in dieser Saison. Das versuchst du natürlich trotzdem zu gewinnen. Ja, eigentlich, ja, man hatte ein bisschen, insgesamt nur 10 Spielerinnen, die eingesetzt wurden in diesem Spiel, was dann auch ja, vielleicht dann eine Kraftfrage war am Ende. Nichtsdestotrotz individuell Laura van der Heijden 8 Toren und auch Alina Grase jetzt mit 7 Toren und 4 Assists wirklich wieder sehr, sehr stark. Torhüterleistung hat dann leider ein bisschen gefehlt. Nur 7 Paraden, 22% von Kohorst, 0 von 9 von Ten Holte. Also auch das, ja, dann am Ende ein bisschen zu wenig, um hier ja noch einen Punkt oder 2 Punkte mitzunehmen. Aber gut, wie gesagt, aufgrund der Tabellensituation und Konstellation kann man das dann noch einigermaßen verschmerzen, auch wenn André Fuhr das wahrscheinlich komplett anders sieht.
Ich kenne André Fuhr, der sieht das hundertprozentig anders. Der möchte dieses Spiel nicht verlieren, der möchte kein Spiel verlieren. Deswegen, ja, also am Ende die Torhüterleistung auch entscheidend gewesen. Das Team aus Montenegro hat 11 Paraden gehabt, das Team aus Dortmund 4. Also da sieht man, dieser kleine Unterschied ist da wirklich auch der Torhüterleistung durchaus gelegen. Also von daher, bittere Niederlage, aber im Endeffekt keinerlei Auswirkungen, dass sie es schaffen, in die nächste Runde einzuziehen. Und da werden wir dann auch genau drauf schauen, wenn auch feststeht, gegen wen sie dann spielen müssen. Natürlich auch weiterhin das Auge für euch draufhalten, denn auch da steht die Entscheidung natürlich auch noch in den nächsten Wochen an, wie es dann auch dort weitergeht, wer gegen wen dann spielen muss. Deswegen solltet ihr uns da weiterhin natürlich folgen und uns weiter hören. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann haben wir noch ein kleines Thema zum Ende für euch, womit wir gerne besprechen möchten, natürlich dann auch eure Meinung dann im Anschluss hören wollen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt wollen wir ja noch uns erstmal mit dem Kader der deutschen Nationalmannschaft beschäftigen, denn Henk Gröner, der Frauen-Bundestrainer, hat sein Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele bekannt gegeben. Tim, insgesamt 20 Leute, 20 Frauen, die mit dabei sind bei dem Lehrgang Ende Februar, der dann im März dann 2 Spiele hat, mit in Deutschland und einmal in den Niederlanden. Wenn wir uns das Ganze angucken, bekannte sicher 18 WM-Fahrerinnen, also alle aus dem WM-Aufgebot sind mit dabei und 2 neue Gesichter, beziehungsweise sogar ein richtiger kompletter Neuling.
Genau, Linkshänderin Letizia Quist von der HSG Blomberg-Lippe ist dabei und ja, zählt bereits als eines der deutschen Top-Talente und ist im Elite-Kader des DHB, der für die Förderung Spielerinnen und Spieler in jungen Jahren zuständig ist. Und mit 20 Jahren, wie gesagt, ja, hat sie sich jetzt diesen Platz im Aufgebot verdient. Mal gucken, ob sie dann auch eingesetzt wird. Natürlich beide Spiele gegen die Niederlande, die bisher die ersten beiden Spiele in der EM-Quali gewinnen konnten. Die deutsche Mannschaft ja mit 1 Sieg und 1 Unentschieden. Und genau, dementsprechend wichtig sind diese Partien. Dazu noch Sarah Wachter von der Sportunion Neckarsulm dazu im Tor als dritte Torhüterin. Also ja, wie gesagt, alles in allem bekannte Gesichter. Man kennt es von der WM. Ich glaube, das ist ganz gut, dass man auf diesen Stamm jetzt erstmal setzt und mit denen versucht, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ja alles in allem auch eine sehr solide Mannschaft, der man es durchaus auch zutrauen kann, die Niederländerinnen zu ärgern. Das hat in der Vergangenheit schon ja hier und da mal funktioniert. Also da sah man schon eigentlich immer ganz gut aus und wäre wirklich wichtig, hier ein paar Punkte mitzunehmen, um dann wirklich einigermaßen entspannt in die letzten beiden Spiele dann reisen zu können.
Ja, dann da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ich denke, auch die Niederlande ist natürlich auch ein wichtiger Prüfstein nochmal für diese Mannschaft mit Blick auf die Handball-EM 2022. Und ja, sicher nochmal spannend zu sehen, während des Spiels oder für das Spiel müssen dann jeweils 16 Spieler drin nominiert werden. Das heißt, 4 Spieler müssen dann jeweils zuschauen. Bin auch gespannt, wie weit da vielleicht auch mal, ja, Experimente gibt vom Bundestrainer, der jetzt auch sich auch beweisen muss. Eigentlich sollte auch dann noch irgendwie mal in Entscheidung zu seiner Person fallen. Bisher hat der DRB dazu immer noch gar nicht geäußert, weil auch sein Vertrag ja ausläuft, meines Wissens nach. Ich glaube, dieses Jahr müsste es irgendwann auslaufen.
Ich meine jetzt sogar noch Ende, weiß nicht, sogar Ende im März.
Ja.
Also
ja,
wahrscheinlich dann nach der EM-Quali dann wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Also meine ich auch, dass es relativ zeitnah ist und bisher hätte man sehr, irgendwie noch.
Ist schon sehr verwirrend. Also eine komische Situation, wie ich finde, dass man das so. Also, außer wenn man jetzt irgendwas verpasst, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das
nee, an zwei also, ist. Das habe ich auf jeden Fall gelesen.
Ja. Naja, schauen wir mal.
Naja, also unklare Zukunft noch für Henk Gröner, der vielleicht da in seiner letzten Zeit Bundesliga, seine Spiele als Bundestrainer macht. Keine Ahnung, wir werden es beobachten, wir werden es für euch im Auge behalten. Und ja, wie gesagt, wollen uns dann zum Abschluss unserer Aufgabe nochmal mit so einem Thema beschäftigen, dass wir ja letztes Mal auch aufgrund der Zeit nicht so ganz unterbringen konnten in unserem Podcast, denn wir haben ja auch da gesprochen über mögliche Veränderungen für den Sport, wie man interessanter macht, interessant auch für ja, jüngere Menschen, für eine größere Markt im Endeffekt. Und ja, mir ist auch in diesen Tagen, auch als wir der Podcast aufnahmen, wieder das Thema Transfermarkt ins Auge gefallen, wo wir auch Spielerinnen und Spieler hatten, die natürlich viel und her gewechselt sind, aber natürlich auch Spieler, die dann auch schon teilweise Jahre im Voraus planen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Projekt in Norwegen angucken mit Kolstad, wo jetzt schon feststeht, dass dann 2023 Spieler dorthin wechseln werden oder erst 2024, ist das natürlich etwas, Tim, was vielleicht natürlich für die Langfristigkeit der Spieler von der Planung her natürlich sehr wichtig ist, aber sagen wir mal so, wirklich spannend macht es natürlich das für mich nicht, weil natürlich dann, wenn du weißt, okay, ich gehe 2024 nach dahin, ich möchte das jetzt keinem unterstellen oder so, aber dann kann ich ja auch theoretisch mich dann ein bisschen, sagen wir mal, nur 90% geben und nicht 100%, wenn ich mich auf die neue Aufgabe freue. Also von daher ist es schon ein fragwürdiges Reglement oder eine fragwürdige Option, die man dort ja den Spielern ermöglicht. Auch wenn ich das verstehen kann aus Spielersicht, finde ich es trotzdem aus rein aus Mediensicht und auch als Fansicht einfach ein Unding, weil du es bis dahin sowieso wieder vergessen hast.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, nicht nur aus Spielersicht ist es sehr gut, ich finde noch mehr tatsächlich aus Vereinssicht ist das natürlich keine schlechte Idee oder keine schlechte Regelung, denke ich mal zumindest. So werden es wahrscheinlich die meisten Vereine sehen, dass man dann, wenn ein Spieler oder auch ein Leistungsträger den Verein verlässt zu dem gewissen Zeitpunkt und nach Auslauf des Vertrags, dass man dann frühzeitig sich schon umgucken kann und dann nicht irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor Saisonstart da ohne einen adäquaten Ersatz steht. Aber das ist schon richtig, aus Sicht der, ja, der Fans und der Medien ist es natürlich ja schon irgendwie teilweise eine ungewöhnliche Situation, wenn man es natürlich auch mit dem Fußball zum Beispiel vergleicht, wo es ja die Regelung gibt, dass man mit einem vertragslosen Spieler dann erst ein halbes Jahr vorher verhandeln und offiziell dann auch Kontakt aufnehmen darf. Ja, ist es natürlich schon besser geregelt oder spannender geregelt, natürlich. Man kennt es alle oder wir kennen es wahrscheinlich alle, den Deadline Day, sowohl Ende Januar als auch dann im August und September. Ist da natürlich auch sehr viel Fokus da drauf im Fußball. Das ist natürlich was komplett anderes im Handball, aber ja, irgendwie würde man sich sowas schon durchaus auch wünschen, um so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch auf den Sport dann zu bringen. Dadurch ist natürlich die Frage, ob sich das jeder so wünscht, wahrscheinlich auch nicht, aber ja, also schaden wird es dem Sport, denke ich mal, nicht, wenn es da irgendwie zumindest eine Anpassung irgendwie gibt.
Ja, ich meine, das fängt ja schon allein damit an, dass du ja nicht mal genau, also als Fan nicht genau einsehen kannst, wann ist eigentlich Deadline für das Transferfenster. Wir wissen ja alle, dass nach der EM oder WM, also dass du dann nach diesem Turnier im Januar noch Spieler verpflichten darfst. Was auch natürlich gut ist, ne? Für den Fall einer Verletzung kann man dann immer noch kurzfristig drauf reagieren. So, aber wenn man das mal auch mal genau googelt und auch genau mal ein bisschen sich schaut, findet man dazu kein genaues Datum von der EF, das dort vorgegeben wird. Und das macht es natürlich dann auch ein bisschen ja, schwieriger. Also da hast du nicht so eine Brisanz einfach in diesem Thema drin, weil auch natürlich in der Bundesliga ist es ja auch so, wenn der Vertrag ausläuft, darfst du erst nach Ende des Transferfensters verhandeln. Und ihr folgt uns ja fleißig und dadurch wisst ihr auch, dass wir in der letzten Ausgabe und auch in den Ausgaben davor viel über Wechsel gesprochen haben zur kommenden Saison. Also quasi das, was dann jetzt kommen wird. Ob das jetzt ein paar Wochen früher oder später ist, ist im Endeffekt prinzipiell egal. Aber natürlich trotzdem ist natürlich dann fehlt diese gewisse Brisanz einfach. Und ich finde, dass es Beispiele gibt, wie es in der Bundesliga beim Fußball, wo man sagt, okay, gut, nach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ne, hier eine Ablösesumme und neuen Transfer aushandeln. Aber wenn du dann einen neuen Vertrag hast oder deinen Vertrag ausläuft und du einen neuen aushandeln musst, darfst du es erst dann tun. was natürlich dann auch klar ein bisschen kurzfristiger das Ganze macht, aber dann hast du natürlich auch hinten raus, auch gerade wenn wir natürlich in der Bundesliga oder auch während den Turnieren im Dezember und auch im Januar bei den Männern und bei den Frauen jeweils natürlich der Fokus darauf ist, ist es so, dass dann diese Personalnews, sage ich es mal so, so ein bisschen im ja, allgemeinen Fokus verschwinden, weil es einfach bei einer EM, WM ist halt die EM, WM wichtig und halt nicht unbedingt das, was bei Bundesliga-Verein XYZ passiert. Das ist im Fußball anders, im Handball ist es nun mal leider so, dass einfach dann dieses Großturnier alles so ein bisschen überstrahlt im Endeffekt. Und ich glaube, wenn man da eine neue Regelung machen würde, sei es jetzt wie im Fußball, wo man sagt, okay, du darfst halt bis zum Zeitpunkt X, den man auch öffentlich kommuniziert, den auch jeder einsehen kann, darfst du Spieler kaufen. Und dann erstmal nicht. Und dann dürfen auch erst dann alle Spieler, deren Vertrag zum Ende der Saison ausläuft, einen neuen Vertrag aushandeln und auch das erste Mal Gespräche führen. Das ist ja in der NFL, ist mir das noch ein bisschen zu sehr krass, wenn ich das im US-Sport angucke, dass es dann wirklich dann einen Tag ging, wo es dann losging und dann wie bescheuern dann ja, Spieler unter Vertrag genommen werden. Das wäre mir ein bisschen schon zu krass. Ist natürlich aber auch was, wo man drüber nachdenken kann, weil natürlich dann eine enorme mediale Aufmerksamkeit entsteht. Ist natürlich gerade für die Langfristigkeit der Planung schwierig, weil du halt nicht diese lange Offseason hast wie im US-Sport. Das heißt, theoretisch gehen könntest du dann sagen, okay, wir machen das Mitte Juni, aber ja gut, dann gucken Sie, so versuch mal dann als Spieler innerhalb von 2, 3 Wochen oder so umzuziehen. Also von daher, das ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber es muss halt irgendwas passieren, weil ich finde es halt einfach nicht interessant, wenn ich irgendwie jetzt schon weiß, dass Sarkozy 2023 sonst wohin, also jetzt nach Kohlstadt geht, aber es ist halt einfach, es fehlt halt an Medieninteresse und das ist halt einfach nicht da, wenn du solche langfristigen Wechsel schon hast.
Ja, das Thema Kommunikation ist in dem Fall ja generell auch, was Vertragsinformationen angeht und so weiter, sehr, ja, einfach nicht wirklich vorhanden im Handball, ne? Also man weiß eigentlich nie wirklich, was für Ablösesummen dann mal gezahlt werden, wenn sie aufkommen. Jetzt im besten Beispiel Joel Bierleben. Also wirklich genaue Zahlen kennt man da ja auch nicht. Anders als in den USA zum Beispiel, wo ja auch klar ist, welcher Spieler wie viel verdient und wirklich gefühlt auf den Cent genau die Beträge bekannt sind für die Öffentlichkeit. Ja, das ist in anderen Sportarten eben anders, was dann auch wahrscheinlich so ein bisschen dazu führt, dass es generell vielleicht nicht so ein großes Thema ist oder auch nicht so medial aufgebauscht wird im Handball. Aber ja, das ist dann, ja, kann man überlegen, ob man das irgendwie anders kommunizieren muss, dass man wirklich, dass die Vereine auch bekannt geben müssen, dann in den Fällen, so und so viel ist da geflossen oder keine Ahnung. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass sich das demnächst ändert.
Glaube ich
Also
auch nicht.
man weiß ja wirklich gefühlt nur von den absoluten Topstars, zumindest in den letzten Jahren sind dann immer mal wieder ein paar angebliche Ablösesummen, also bei einem Palmason, bei einem Karabatic, als er gewechselt ist von Barcelona nach Paris, aufgetaucht, aber da weiß man natürlich auch nicht, ob die wirklich so stimmen. Und von daher, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das eben so ein Hindernis ist für den Sport, was das angeht. Aber ja, also der erste Schritt wäre, finde ich, auch wirklich klar kommuniziert, das ist die Deadline da, oder besser kommuniziert, für den Fan, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich glaube, das wäre schon mal so ein erster interessanter und wichtiger Schritt, den man da machen muss. Und ja, über diese Verhandlungen mit Vertragslosen, beziehungsweise dann sind sie ja noch voll im Vertrag, Spielern, denke ich, sollte man auch, finde ich, ein bisschen überlegen, weil ja, so 2 Jahre vorher, finde ich, ist dann schon auch sehr krass. Also, ich könnte mir nicht unbedingt vorstellen zu sagen, jo, heute arbeite ich zwar noch hier und hier, aber in 2 Jahren bin ich mir sicher, da will ich auf jeden Fall dann auch dahin gehen. Finde ich generell auch eine sehr, sehr, ja, irgendwie eine komische Situation dann für einen selber. Also
Ja.
deswegen, ja, denke ich auch, dass man da noch ein bisschen Hirnschmalz anwenden sollte und das vielleicht in Zukunft ein wenig anders kommuniziert und gestaltet.
Ja, zumal ich, wenn ich das richtig weiß, ich glaube, es ist in keiner anderen Sportart auch so in der Form gibt, wo Spieler schon irgendwie 2 Jahre vorher ankündigen, ja, ich gehe dann dahin, wenn mein Vertrag zu Ende ist. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, weil natürlich, wie gesagt, einfach keine Ablösesummen im Handball natürlich das, drin sind. Ist auch natürlich schwierig, wenn nicht so viel Geld allgemein in dem Sport ist. Aber trotzdem sollte man dann Restriktionen drauf tun, um es einfach spannender zu machen. Weil natürlich auch gerade so ein Thema Gerüchte, was passiert bei Team XY, deren Vertrag, Spieler XY, der Vertrag aus und so weiter. Das ist natürlich alles etwas, was den Fußball natürlich enorm spannend macht, weil natürlich alle wissen wollen, oh, wo geht Niklas Süle jetzt als aktuelles Beispiel? Da wurde auch viel darüber geredet, ah, er möchte nicht bei Bayern gehen, wo bleibt er denn dann hingehen? Und da hat man es dann auch gesehen. Ne, er geht nach Dortmund, hat dort unterschrieben, ob man es gut findet oder nicht, aber das ist halt, hat halt tagelang drüber geredet, weil es halt einfach eine News gewesen ist, weil alle wissen wollen, okay, wo geht er denn jetzt hin? Und genau sowas muss man halt auch im Handballsport schaffen. Einfach so eine Kommunikation und eine Diskussionsbasis, wo alle sich drüber fragen, hey, wo geht denn jetzt, keine Ahnung, Sander Sargosen hin? Jetzt, gut, wir wissen jetzt 2024 nach Kulsan, aber wenn da halt solche Gerüchte halt aufkommen oder noch so unklar ist, das ist doch einfach viel spannender einfach, finde ich persönlich. Und da kannst du drüber nachdenken, okay, gut, wer ersetzt ihn jetzt und so weiter, was ja jetzt auch das Thema ist und so. Also da muss der Handballsport, glaube ich, noch ein bisschen was lernen. Sicher nicht alles übernehmen vom Fußball. Da gibt es auch einige Dinge, die man besser sein lassen sollte. Aber prinzipiell bei der Vermarktung, Medienarbeit und auch so weiter, auch mal Informationen streuen an Pressevertreter. Ich glaube, da sollten sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen, ja, drüber nachdenken, was besser machen kann, wie man den Sport einfach auch attraktiver machen kann, wie man im Gespräch bleibt, denn das ist ja ganz, ganz wichtig. Man muss immer im Gespräch bleiben, damit es dann auch funktioniert. Und ja, das war es dann jetzt soweit zum Thema Transfermarkt. Lasst uns gerne eure Meinung da. Das könnt ihr aber tun bei Twitter. Mit dem Handle sepmars56 findet ihr mich. Bei Tim ist es tim_detdetm23 mit Doppel-T geschrieben. Dort könnt ihr uns gerne schreiben, uns Feedback dalassen und natürlich sonst mit uns Kontakt treten. Feedback könnt ihr auch dalassen über Spotify und iTunes.###     Dort gibt es die Möglichkeiten, uns ja, Kommentare zu schreiben, Sterne zu vergeben. Gerne dort uns mal ein Feedback dalassen. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber.== Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast und auf Sportradio.==
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.││